Bauchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss, ich bin Lektor bei Brunnen. In unserem Podcast geht es natürlich um Bücher und ums Lesen. Frei nach dem Motto, Ohren auf, beim Bücherkauf wollen wir Ihnen mit unserem Podcast dabei helfen, sich für die richtigen Bücher zu entscheiden. Wir stellen Bücher aus unserem aktuellen Programm vor, und zwar in kurzen Interviews mit unseren Autoren. Und wenn Ihnen das gefällt, was Sie hören, bei uns gibt's das Buch zum Podcast sozusagen. Das Buch, um das es heute geht, trägt den Titel »Wenn Erwachsene beten«. Klingt das langweilig? Der Untertitel »Ein Papa spricht mit seinen Kindern über Glauben«. Geschrieben hat es ein Papa, in dem Fall Daniel Böcking, im Hauptberuf Redakteur bei Bild, Buchautor und Papa von 4 Kindern. Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo.
Daniel, das klingt danach, da weiß einer, wovon er redet. Wenn Erwachsene beten, klingt das langweilig. Haben dir das deine Kinder auch schon mal um die Ohren geschlagen, wortwörtlich so?
Ja, exakt so wortwörtlich, weil das tatsächlich ein Zitat von Elsa war. Die ist jetzt 12, aber ich glaube, das war so vor 3-4 Jahren muss es gewesen sein, dass sie sich halt bitterlich darüber beklagt hat, dass alles so trocken und langweilig ist. Und daraufhin hat sie selber einen Text geschrieben, der so angefangen hat, dass es wahnsinnig langweilig sei, mit Erwachsenen zu beten.
Das ist auch nicht schlecht. Was fällt dir denn da als Papa ein? Weil auf der einen Seite, man ist ja so im Gemeindekontext unterwegs, das ist ja normal, man gewöhnt sich ja an Frommsprech, sage ich jetzt mal. Aber was hast du deinen Kindern gesagt? Muss so langweilig sein, oder?
Also ich finde mich überhaupt nicht langweilig und ich fand auch ehrlich gesagt, wie wir gebetet haben, immer ganz amüsant, aber da gibt es wohl unterschiedliche Perspektiven. Ich habe eigentlich gesagt, das ist ja nicht mein Gebet, das ist ja unser Gebet. Und so wie ich die Bibel verstehe oder es auch kennengelernt habe, kann jeder gerne beten, so wie er möchte. Das ist also nicht so, dass ich Vorgaben gemacht habe, dachte ich zumindest, aber ich wurde eines Besseren belehrt und das war anscheinend lahm.
Das heißt, die Kinder haben jetzt ihren eigenen Stil gefunden zu beten, deine Kinder?
Ja, der wächst alle paar Monate mal und irgendwie kommt immer was Neues hinzu. Zurzeit stehen sie sehr auf Bibelquizze oder so, also dass wir in der Bibel zusammen was lesen und danach auf jeden Fall noch ein Quiz veranstalten. Lange Zeit gab es immer so einen Pflichtteil, wo jeder erzählen will, wofür er heute dankbar war oder was ihn auch geärgert hat. Und so kleine Elemente werden immer hin und her getauscht.
Ah ja, also ihr seid da immer, es ist ein Prozess, wie ihr über Glauben redet, wie ihr betet und so. Entwickelt
Prozess
sich.
Klingt sehr, sehr professionell. Ja, eigentlich ist es meistens einfach Chaos und ergibt sich dann.
Ja, es kommt aufs Gleiche raus fast dann vielleicht. Ne? In deinem Buch, da sind Kolumnen zusammengestellt, die du seit 2017 für das christliche Medienmagazin Pro geschrieben hast. Das heißt, man begleitet deine Kinder auch so ein bisschen beim Älterwerden, merkt man auch bei den Texten. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, das aufzuschreiben?
Ehrlich gesagt gar nicht. Das war andersrum. Bei mir ist ja die Situation die, ich weiß ganz, ganz oft nicht, warum ich etwas schreiben darf oder warum ich auch Vorträge halten darf. Und ich wage zu vermuten, dass es daran liegt, dass ich bei Bild arbeite und damals stellvertretender Chefredakteur bei Bild war und gleichzeitig fromme Glaubensbücher geschrieben habe. Und dann sagen viele, das scheint ja ganz spannend zu sein. Dieser Spannungsbogen auf der einen Seite Boulevardjournalisten, auf der anderen Seite Christ. Und das war auch in dem Fall so, dass das Magazin selbst auf mich zugekommen war und zu sagen, hast du nicht Lust? Und dann habe ich mit den Kindern lang darüber geredet, wie du schon so richtig gesagt hast, die waren damals ja noch jünger, aber bis heute sind sie mit vollem Herzblut dabei und meine These war immer, auch wenn ich nicht verstehe, warum ich meine Geschichten teilen darf, ich mache es gerne, weil ich glaube, das ist einer der Aufträge, die wir Christen haben, dass wir uns nicht für unseren Glauben zu schämen brauchen und da auch gerne viel mitteilen dürfen.
Was kam denn da so an Reaktionen auf diese Kolumnen im Kollegenkreis? Das ist ja eine ganz andere Welt, ne? Also wenn du mit Kindern über Glauben redest und dann bei der Arbeit bist.
Ja, aber das war immer faszinierend. Und das ist, glaube ich, so ein Teil der Geschichte, den ich immer erzählen kann. Super. Also schon als ich damals auch bei Bild zum ersten Mal über meinen Glauben geschrieben habe, war das so, dass die Kollegen, es gab sehr viele, von denen ich das gar nicht wusste, die mir Mails geschrieben haben und haben mich zu christlichen Journalistentreffen eingeladen, von denen ich vorher auch nicht wusste, dass die existieren. Es gab viele, die mit dem Glauben nichts anfangen können, aber die das total respektieren. Und tatsächlich, es gab nur einen einzigen Kollegen, der mal zu mir kam und fragte, wer mir ein Brett vor den Kopf genagelt hätte. Und den habe ich dann im zweiten Buch erwähnt. Und dann kam er nochmal zu mir und sagte, das sei ein totales Missverständnis gewesen. Er sei der Sohn einer Diakonisse und selber sehr gläubig. Also ich habe tatsächlich in den letzten 10 Jahren nicht einmal erlebt, dass mir wirklich was Böses passiert ist, weil ich offen über den Glauben gesprochen habe.
Ja, spannend, da kommt was in Bewegung, habe ich so das Gefühl, mit deinen Büchern. Welche Rolle spielt denn für euch in der Familie, im Alltag der Glaube? Also, ne, du nimmst uns ja ein bisschen rein in dem Buch, weil du hast es eben gesagt, ihr macht jetzt Quizgeschichten und so. Wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst von der Arbeit nach Hause oder vielleicht auch morgens. Wie lebt ihr Glauben als Familie?
Ich glaube, dass wir nicht so ganz, ganz, vielleicht sind wir typischer, als wir denken, aber vielleicht nicht so ganz der Stereotyp, wenn man so denkt, das ist eine fromme christliche Familie. Also meine Frau hat ihre eigene Geschichte mit dem Glauben, aber zumindest kommt sie aus einem Lehrerhaushalt, der jetzt nicht sehr christlich geprägt war. Ich selber bin ja auch erst relativ spät, vor mittlerweile 13 Jahren oder so, zum Glauben gekommen. Das heißt, wir sind erstmal komplett anders säkularisiert, genau,
Ja.
sozialisiert worden. Und haben jetzt keine klassischen Rituale. Für mich ist es tatsächlich ja eine Lebensumkehr gewesen, zu sagen, ich lege meinen Kniefall vor Jesus hin und ich versuche mit allen Fehlern und allen Macken, die ich da habe, das eigentlich in jedem Atemzug irgendwie mitzuleben. Also ich würde es gerne konkret machen und kann das auf mich persönlich auch münzen, dass mein Leben durchaus morgens mit einem Gebet beginnt oder auch mit einer stillen Zeit. Die Kinder kriegen das tatsächlich quasi als Ritual abends mit den Gebeten mit, dass wir da wirklich auch Zeit investieren und die gemeinsam da verbringen. Ansonsten ist das, glaube ich, eine Frage von Perspektive aufs Leben. Also wir hatten gestern zum Beispiel ein Thema, da war jemand sehr, sehr gemein gewesen zu Elsa. Und dann haben wir halt mit dieser Person im Gebet angefangen und haben für sie gebetet. Und da gibt es natürlich leidenschaftliche Diskussionen, warum man jetzt was Nettes für diese Person betet und nicht gerade eventuell erstmal auf Rache sinnt. Und das sind diese kleinen Momente, dass wir, glaube ich, schon versuchen, eine christliche Perspektive im Alltag von morgens bis abends zu haben. Klammer auf, natürlich mit jeder Menge Ausfällen und ganz, ganz oft auch Momenten, in denen das nicht klappt.
Das Spannende finde ich, da begegnet ja das echte Leben, also dem Glauben sozusagen. Ne? Wenn deine Tochter Elsa jetzt aus der Schule kommt, vielleicht heulend und Schrammen am Knie hat und du sagst dann, ja, dann müssen wir für den beten, der dich so zugerichtet hat, geht das dann immer so schmerzfrei? Du hast es gerade eben kurz so ein bisschen angedeutet, da gibt es dann schon Diskussionen.
Ja,
Ne?
die gibt es immer. Also ich muss ja ehrlich sagen, manchmal mache ich sowas ja auch absichtlich,
Ja.
weil ich dann ja weiß, wie die Reaktionen sind. Und in diesem Fall war es jetzt nicht so schlimm. Also es war jetzt nicht, dass das ein riesengroßes Drama war. Und manchmal kann man ja auch für jemand anderen beten, so ein paar Gedanken mit reinfließen lassen, warum der vielleicht so gehandelt hat und dass es vielleicht jetzt gar nicht so bösartig gedacht war, wie es rübergekommen ist und so weiter. Nee, die Fragen kommen üppigst. Also das ist ja auch, du hast eben gesagt, die Kinder sind älter geworden. Ja, Elsa ist jetzt 12, Fritz ist jetzt 10, Karl ist 8, Hans ist 4. Hans war noch gar nicht auf der Welt, als das angefangen hat. Das ist schon bemerkenswert zu sehen, wie da auch die Gedankengänge sich verändern und wie dann jetzt auch gerade mit Elsa mit 12 Jahren natürlich deutlich mehr Fragen und auch kritische Hinterfragungen kommen, als es früher der Fall war.
Gibt es denn da so Themen? Du hast gerade gesagt, das zieht sich jetzt über 7 Jahre mittlerweile schon durch. Gibt es denn so Themen, die immer wieder kommen im Gespräch mit deinen Kindern?
Ja, ich glaube, es gibt so zwei Sachen. Es gibt einmal Entwicklungen, die immer wieder kommen, aber die auch ganz anders sind. Also zum Beispiel einer der Jungs ist eigentlich von Haus aus ein totaler Chaot, wo ich mal gedacht hätte, also dass der die große Jesusliebe für sich entdecken wird, da warten wir mal ab. Und das ist der, der plötzlich mit einem Herzbrennen von Jesus berichtet, was ich ganz süß finde. Also diese Entwicklungen sind, glaube ich, echt schön zu beobachten. Und bei Elsa zum Beispiel, die am längsten und jetzt auch schon am größten war, als das losging, die wird, glaube ich, sehr, sehr lange noch daran knabbern, warum Gott der Gott ist und nicht die Gott. Also dieses ganze Thema zu wenig Frauen in der Bibel, das beschäftigt sie sehr. Das ist aber nur so eins, womit sie mich halt auch absichtlich mittlerweile ärgert. Womit sie wirklich ein Riesenproblem hat, ist das Thema Dreifaltigkeit.
Sich
Also
das
der alte
vorzustellen oder
Punkt,
so diese.
ganz banal bei Jesus angefangen. Also wie kann es sein, wenn Gott der Vater ist, dass er seinen Sohn hat ans Kreuz gehen lassen? Ich glaube, das muss man jetzt hier nicht beantworten und das werde ich auch
Nee.
niemals schaffen, in Kolumnen zu beantworten. Aber diese großen Fragen, genauso wie das Leid der Welt, wenn Gott alles erschaffen hat, hat er dann auch Hass erschaffen? Das ist schon manchmal herausfordernd. Aber da weiß ich mich ja auch in ganz guter Gesellschaft, dass viele Christen schon diese Fragen versucht haben, ordentlich zu beantworten.
Naja, aber die Kinder fragen dann nach, ne? Die sind dann, da geht es dann nicht um, das ist jetzt richtig und jetzt halt die Klappe, sondern wenn es ihnen nicht ausreicht, dann fragen sie weiter oder bleiben unzufrieden. Also das ist ja für dich die Herausforderung. Du kannst dem ja nicht aus dem Weg gehen als Erwachsener, ne?
Nee, das stimmt, aber ich glaube, was bei mir ein Geschenk ist, ist, dass ich eben erst sehr spät diesen Weg in den Glauben gefunden habe. Das heißt, wenn ich mich in der frommen Szene umschaue, fühle ich mich immer wie ein Grünschnabel. Und ich weiß, dass ich auf ganz viele Sachen keine Antworten habe. Und ich weiß, dass ich auch ein Gotteskind bin und auch noch sehr viel zu lernen habe. Und insofern ist mein Anspruch gar nicht, jetzt quasi abends auf der Bettkante zu sitzen und zu predigen, sondern wirklich mehr. Sie können Ihre Fragen stellen, ich kann meine Fragen stellen. Es gab auch schon Momente, wo die Kinder mir ganz, ganz kluge Ansichten gegeben haben, die ich vorher nicht hatte. Also das ist jetzt keine Lehrveranstaltung, wenn wir zusammen die Zeit verbringen oder auch wenn ich die Texte aufschreibe darüber, sondern ganz, ganz oft mindestens genauso erkenntnisreich für mich.
Ja. Warum ist es dir so wichtig, mit deinen Kindern im Gespräch zu bleiben über Glauben? Du hast eben gesagt, deine Älteste, die Elsa, ist jetzt 12, dann kommt jetzt irgendwann das Teenageralter. Warum ist dir das wichtig, dass ihr da im Gespräch seid? Oder kommt der Impuls sogar von den Kindern, dass die dich immer mal wieder löchern?
Auch Fragen kommen auch tatsächlich immer wieder. Aber naja, um es vielleicht einmal pathetisch zu sagen, ich glaube, dass der Glaube an Jesus Christus mein Leben gerettet hat und unser aller Leben rettet und dass es nichts Wichtigeres geben kann. Und wenn ich die Bibel nur halbwegs ernst nehme und höre, dass ich Gott lieben soll mit Verstand und Kraft und allem, was mir zur Verfügung steht, halte ich das ja, für lebensentscheidend wichtig, sich zumindest damit auseinanderzusetzen. Und natürlich bin ich kein Vater, der seine Kinder zwingen will zu glauben, sondern ich kann ja im Prinzip nur ja, entweder versuchen, Beispiel zu sein oder zumindest mit ihnen darüber reden. Ich weiß nicht, welchen Weg sie gehen. Und natürlich kann es genauso gut passieren, dass alle Kinder in ein paar Jahren sagen, nee, damit wollen wir nichts am Hut haben. Und das mag ihre freie Entscheidung sein, dafür ist es eine Einladung. Aber wenn ich jetzt frei wählen dürfte, was ist mir wichtig im Leben, dann steht Jesus an erster Stelle. Und ich glaube, den Anspruch hat er auch. Und deswegen finde ich es schwierig, es noch nicht mal zu thematisieren.
So, Kinderfragen können einen manchmal schnell an die Grenzen bringen. Ich habe selbst drei Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Was war denn so für dich die kniffligste Frage? Irgendwas mit Dinos oder so? Also, ich kann mir vorstellen, dass man manchmal davor steht und entweder will man lachen oder hat wirklich keine Ahnung, was man sagen soll. Mach mal ein
Gelacht
Beispiel.
haben wir schon sehr viel. Das gab. Ach, die kniffligste Frage, wie gesagt, diese guten alten Fragen nach Leid etc., das würde ich sagen, ist knifflig, das kann ich nicht alles gut beantworten, aber dann gibt es dann zum Glück auch Leserbriefe sehr häufig, die dann ein bisschen helfen und andere Perspektiven liefern. Wenn du Dinos ansprichst, das ist eine Klassikerfrage gewesen. Ich glaube, das war mal Fritz, der halt auf den Punkt kam zu sagen, Moment mal. Jetzt steht doch in der Bibel, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Warum sind sich denn dann bitte sehr Dinos und Menschen nicht begegnet? So, das ist dann immer etwas schwierig. Ja, ich glaube, in dem Fall haben wir gesagt, also zumindest mein Glaube sagt nicht, dass ich jetzt exakt 24 Stunden am Tag habe und auch der liebe Gott nicht die 24 Stunden genutzt hat, sondern dass wir da eher über zeitgeschichtliche Kapitel reden, wann ist was passiert. Damit war das auch schon wieder gut. Aber ich glaube, mein Highlight aus der ganzen Zeit war mal irgendwann ein Gespräch, wo wir dachten, wir wissen nicht, wo das hinführt, weil Fritz die ganze Zeit von Rippe und Edelhelm sprach und wie nicht drauf kam, wenn er meinte Adam und Eva. Und bis heute ist das ein ungelöstes Rätsel, warum er zumindest für ein paar Wochen dachte, die ersten Menschen hießen Rippe und Edelhelm.
Klasse. Also, da muss man auch erst kurz mal nachdenken, wie er da drauf kam. Aber
Ich habe
interessant.
es bis heute nicht gelöst. Ein Leser hat mir nachher geschrieben, irgendwann vielleicht meinte er Bethlehem und Rippe ist ja noch naheliegend irgendwie, aber
Ja, aber
ja.
pff, weiß man nicht. Wie hat sich denn dein eigener Glaube verändert? Du hast gesagt, du bist auch noch Frischling in Anführungsstrichen, seit 10 Jahren selbst Christ oder ein bisschen mehr. Wie hat sich denn da dein Glaube verändert? Oder kannst du das beschreiben?
Ja, ich glaube, also was ich immer mehr und mehr gelernt habe, ist dieses ganze Thema Beziehung. Und Beziehung meine ich mit einer Beziehung mit Jesus. Also ich glaube, ich bin mittlerweile relativ bibelfest und ich glaube, das, was wir da besprechen, ist auch meistens einigermaßen fundiert, aber dass wir eben nicht einen festen, statischen Glauben haben an irgendeine Gottheit, sondern an Jesus Christus, der mit uns durchs Leben geht. Das ist das, was ich die letzten Jahre auch mit den Kindern irgendwie erleben durfte. Also das vom Spaß an der Veränderung, an der Entwicklung, am Prozess über das bessere Kennenlernen, bis aber auch dieses manche Dinge einfach nicht verstehen, aber zu wissen, man ist nicht allein. Also das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste, auch im Gespräch mit den Kindern, dass wir eben ja jetzt nicht unter uns sind und irgendwelche Bibeltexte lesen oder irgendwelche frommen Verse aufsagen, sondern dass eigentlich, wenn ich der Bibel soweit glaube, Jesus in solchen Momenten mitten unter uns ist und wir eben auch mit ihm reden können und auf ihn hören können. Und das verändert einen, glaube ich, schon über die Jahre und da nehmen auch die Kinder was draus mit, egal ob sie das jetzt gut oder schlecht finden, aber zumindest macht es was mit einem, wenn man sich immer wieder gewahr ist, man wird unendlich geliebt und man ist Gottes geliebtes Kind, egal ob man jetzt wie ich 47 oder wie Hans 4 ist.
Und ob man alle Fragen beantworten kann oder nicht. Du hast quasi nochmal so ein Extra für unser Buch gemacht, und zwar ChatGPT als Jesus. Quasi die Kinder können ihre Fragen an Jesus stellen und ChatGPT hat die dann beantwortet. Ich habe das beim Lesen habe ich manchmal laut gelacht, manchmal geschmunzelt, aber war sehr beeindruckt. Wie war dieses Experiment denn für euch? Also es ist ja ungewöhnlich, ne, wenn du den Kindern sagst, so, jetzt stell mal deine, tu mal so, als ob du Jesus fragen würdest.
Ach, die hatten da Lust drauf. Auch das ist, ich will jetzt nicht zu so technisch werden. Ich beschäftige mich zurzeit sehr intensiv und sehr viel mit dem ganzen Thema künstliche Intelligenz und das kriegen natürlich auch die Kinder mit. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass Fritz, der 10-Jährige, das mittlerweile wie selbstverständlich nutzt. Wir teilen uns einen Account, deswegen kann ich auch immer sehen, was der fragt. Gestern hat er sich ein Gangsterschwein malen lassen von ChatGPT.
So, wie schlecht.
Während zum Beispiel Elsa das wirklich mit Angst verfolgt und sagt, nee, das ist mir irgendwie unheimlich und ich kann den Ergebnissen da nicht vertrauen, ich will das alles gar nicht. Was wir aber tatsächlich zum Beispiel machen, wenn ich vorhin gesagt habe, das Bibelquiz abends, das lassen wir uns meistens von ChatGPT vortragen. Also der sagt dann einfach, okay, hier sind vier Fragen zum Psalm 23, zugeschnitten auf einen 4-Jährigen, 8-Jährigen und so weiter. Das geht. Das tatsächlich dieses Interview, ich wusste nicht, ob das eine Grenzübertretung ist, nur ich fand, wir haben da neue Technologien und wenn ich davon ausgehe, dass Gott alles erschaffen hat, dann ist das jetzt auch nicht per se erstmal schlecht, sondern am Ende liegt es in unseren Händen, was wir damit machen. Und ich fand es spannend, das mal auszuprobieren. Und die Kinder hatten tatsächlich Freude daran. Die haben dann auch wirklich Fragen gestellt, die eine künstliche Intelligenz über ihr Wissen hinausgetragen hat.
Ja, cool. Als ich dein Buch gelesen habe, ich habe es ja mehrmals durchgelesen, als Lektor muss man das, aber in deinem Fall war es wirklich ein großer
Danke.
Spaß. Da bin ich schon neidisch geworden. Ich meine, wie gesagt, ich bin selbst Papa von drei Kindern und dann lese ich, wie du mit deinen Kindern, wie locker und ehrlich du über Glauben redest, wie du damit umgehst. Jetzt mal diese ganz doofe, einfache Frage. Hast du einen Tipp für andere Papas, die sagen, oh Mann, das würde ich auch gerne machen? So, gibt es da einen Geheimtipp oder? Kann das nur ein Daniel Böcking so?
Nee, ich finde ehrlich gesagt, das, was du gerade als Feedback gibst, total überraschend. Also wenn ich sage, ich bin überrascht, dass ich Kolumnen schreiben darf und Bücher schreiben darf und Vorträge halten, dann ist das kein Kokettieren, sondern ehrlich. Also ich sehe das als eine Art Gottesgeschenk und damit auch Gottes Auftrag. Und wenn das jetzt bei dir hängen geblieben ist, dann freut mich das sehr, weil mein Gefühl ist ein komplett anderes. Ich sehe, ich fahre viel in Gemeinden wegen Vorträgen und dann sehe ich, wie andere Familien leben und wie sie den Glauben in ihren Alltag integriert haben und so weit sind wir bei weitem nicht, sondern wir haben halt so diese Momente und wir versuchen das so als so eine Art Soundbett unten drunter mitlaufen zu lassen die ganze Zeit. Aber in meiner, ich glaube, das, was uns die Leichtigkeit zumindest ergibt und auch den Spaß dran, ist wirklich, dass es keine Lehrveranstaltung ist. Ich würde zum Beispiel gerne das Tischgebet viel, viel intensiver haben. Also, dass wir wirklich einmal, wenn wir zusammen essen, auch kurz Dankeschön sagen und so weiter. Das hat sich aber bei uns nie irgendwie etabliert. Und ich weiß, wenn ich das jetzt mit der Brechstange versuche, dann ist das kein schönes Gebet, sondern so eine lästige Pflichtveranstaltung. Und das ist so etwas, wo ich halt bislang dran scheitere. Und andersrum, die Gebete sind welche. Jetzt sind die Kinder ja auch oft bei Freunden mal zur Übernachtung. Dann rufen die abends noch an und sagen, komm, lass uns bitte noch kurz zusammen beten, weil
Oh.
das, glaube ich, irgendwie so ein liebgewonnenes Ritual geworden ist.
Per Telefon muss der Papa noch mal beten. Wie cool.
Genau. Dann kann es aber auch schneller gehen, ohne den Quiz.
Okay, das ist auch nicht schlecht. Ich habe gesagt, die Texte aus dem Buch sind als Kolumnen erschienen. Was war denn an Rückmeldungen da das Besondere? Was hat dich denn da am meisten bewegt, was da an Rückmeldung gekommen ist darauf?
Also was auf jeden Fall schön ist, dass Rückmeldungen kommen. Und was man ja auch nicht immer als Journalist gewohnt ist, wie positiv die sind. Das ist ja auch noch einer dieser Vorurteile, die ich lange hatte, als ich noch ziemlich glaubensfrei durchs Leben gegangen bin, dass alle Christen eher sehr, sehr, sehr steif und konservativ und bieder und so sind. Das Gegenteil bekomme ich als Feedback. Also ich bin noch nie angegriffen worden, dass ich was nicht wusste oder dass ich hilflos in der Situation war oder dass wir Dinge zu locker nehmen, sondern immer sehr, sehr unterstützend und gerade wenn solche großen Fragen thematisiert sind, werden, versucht mir selten einer mit so einer Haut-drauf-Theologie zu erklären, so ist das jetzt wissenschaftlich richtig, sondern sehr, sehr oft sind es auch Mütter, die mir dann schreiben, wie sie das selber erlebt haben und erzählen auch ihre Geschichten. Es gibt ein paar, die wirklich sehr, sehr regelmäßig inzwischen zurückschreiben, also wo kleine Brieffreundschaften daraus entstanden sind. Aber tatsächlich nutze ich auch diese Kolumnen, um ganz offensiv mal Fragen zu stellen, wenn ich nicht weiter weiß.
Ja, ist auch nicht verkehrt. Das ist also so ein, passiert schon ein Austausch auch zwischen
Ja.
dir und den Lesern. Letzte Frage, Daniel, du hast das gibt's jetzt als Buch, deine Kolumnen. Wem würdest du dein Buch empfehlen? Also wo würdest du sagen, hey, das musst du lesen, hilft dir? Nur Papas, nur Mamas oder was ist so deine Idee?
Ach, natürlich am liebsten allen. Ich glaube, naja, ich glaube, es ist ganz schwer, eine Zielgruppe zu formulieren, weil es eben nicht den einen Anspruch gibt, sondern ich hoffe, dass die Texte in Familien reinsprechen können, dass man entweder sagt, aha, so haben die es gemacht, oder Mensch, bei uns war es ganz genauso, dass man sich wiedererkennt, dass es hoffentlich kurzweilig genug ist. Und ich habe angefangen, das Buch den Kindern nochmal vorzulesen, weil vieles, entweder haben die das noch nie gehört, weil es viel zu lange her ist, oder sie haben es schon längst vergessen. Die fanden es auch ganz witzig und kurzweilig. Und es ist nicht leicht, weil die anderen Bücher, die ich geschrieben habe, die durfte ich den Kindern noch nicht vorlesen, weil sie es so sterbenslangweilig finden.
Okay, na immerhin. Also ist auf jeden Fall ein Buch, was Kinder interessiert. Ist ja nicht
Hoffentlich.
verkehrt. Okay, vielen Dank, Daniel, für das Gespräch, für deine Offenheit. Vielen Dank nochmal für deine Texte, für das Buch. Ich habe es sehr geliebt und ich bin sicher, ich werde es auch weiter verschenken. Danke dir. Alles Gute für das, was kommt. Mach's gut.
Vielen, vielen Dank.
Daniel Böcking war heute mein Gast. Sein neues Buch trägt den Titel »Wenn Erwachsene beten, klingt das langweilig«. Untertitel »Ein Papa spricht mit seinen Kindern über Glauben«. Das Buch hat 96 Seiten, kostet 12 Euro. Ein Buch nicht nur für alle Papas dieser Welt. Kaufen können Sie das Buch in den Alpha-Buchläden oder beim lokalen Buchhändler Ihres Vertrauens. Bestellen lässt es sich im Netz, zum Beispiel direkt bei uns, brunnen-verlag.de/shop. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.